SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf, guten Abend. Zu wenig Vertrauen. Der Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen von den Grünen fordert, Metz Überzeugungsarbeit vor den Corona-Impfungen zu leisten. Wir sprechen mit ihm gleich. Brandbrief. Ethikrat-Mitglied Wolfram Henn erklärt uns, warum er in der Bild-Zeitung deutliche Worte an die Adresse der Impfgegner wählt. Und Cyberangriff. Der FDP-Politiker und IT-Experte Manuel Höferlin über die Dramatik der jüngsten Hacker-Attacken gegen die USA. Mehr als 33.000 Neuinfektionen, 813 Todesfälle. Die Zahlen bleiben unerträglich. Doch gibt es Hoffnung, die Zulassung eines ersten Corona-Impfstoffs steht unmittelbar bevor und damit der Beginn der ersten Impfungen hier in Deutschland gleich nach den Weihnachtsfeiertagen. Laut einer Forsa-Umfrage aus dieser Woche wollen sich 47% sicher impfen lassen, 11% sind strikt dagegen und 40% wollen erst einmal abwarten. Nimmt man nun allein die Zahl derjenigen, die auf jeden Fall bereit sind, dann wären das aber zu wenige, um die angestrebten 65% der Bevölkerung zu immunisieren. Janosch Dahmen ist Notfallmediziner und er ist Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Herr Dahmen, was bedeuten diese Zahlen für Sie?
Also mir bereitet diese Umfrage erstmal große Sorgen. Wenn man sich jetzt die Zahlen so ein bisschen im Verlauf anschaut, dann kann man ja sehen, dass wir im Frühjahr zu Zeiten der ersten Welle durchaus eine Impfbereitschaft in Deutschland von 80% haben, die jetzt deutlich zurückgegangen ist. Das ist nicht nur Ausdruck von einer dramatischen Entwicklung insgesamt in der Einstellung, sondern es ist natürlich insbesondere vor dem Hintergrund der inzwischen deutlich verschärften Situation auch im Vergleich zum Frühjahr noch besorgniserregender. Und ich persönlich sage mir, wir dürfen uns vor diesen Entwicklungen nicht wegducken. Da braucht es politische Verantwortung, insbesondere wenn es um den zentralen Baustein einer Impfkampagne geht, der meines Erachtens weniger aus Logistik, Rahmenbedingungen und Organisation besteht, sondern vor allem aus Kommunikation, Aufklärung und Information.
Und genau da wird aus Ihrer Sicht zu wenig getan bislang. Wer trägt da die Verantwortung?
Ja, wir haben dieses ganze Thema Impfen, eine nationale Impfstrategie, wieder sehr deutsch angegangen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sicherlich in herausragendem Maße durch gute Grundlagenforschung die Entwicklung des Impfstoffes ja hier in Deutschland erst möglich gemacht. Wir haben dann, das ist ja vielleicht ein bisschen typisch für unser Land, mit großer Ingenieurskunst angefangen, Impfzentren zu planen und aufzubauen, die aber in der Organisationsform doch eher dem Ablaufprozess einer Autowaschstraße ähneln als dem eines vertrauensvollen Abholen der Menschen bei so einer sensiblen Frage. Und hier ist es genau meines Erachtens ein Fehler gewesen, dass man den sich ja seit Wochen abzeichnenden Start einer Impfung nicht frühzeitig damit begleitet hat, den Menschen zu erklären, um welche Impfstoffe handelt es sich da, was wissen wir darüber, wie wirkt der genau, und den Menschen damit das notwendige Vertrauen in den laufenden Zulassungsprozess, in dieses Medikament, in diesen Impfstoff und auch in die Bedeutung der Impfung insgesamt in der Pandemiebekämpfung geben konnte.
Wen genau sehen Sie da in der Verantwortung? Wer müsste mehr tun?
Ja, in allererster Linie das Bundesgesundheitsministerium in zentraler Verantwortung beziehungsweise die Bundesregierung insgesamt in nationaler Verantwortung für diese epidemische Lage, mit der ja jeder Teil in Deutschland gleichermaßen und die gesamte Welt insgesamt konfrontiert ist. Und natürlich ist das aber auch ein Auftrag, der in nachgelagerter Form überall da, wo auch Exekutive, also Landesregierung beispielsweise, Verantwortung für das Gesundheitswesen oder Strukturen wie die Gesundheitsämter tragen, mit gemeistert werden muss. Aber natürlich in erster Linie schon eine Bundesaufgabe, weil es sich hier ja jetzt nicht um regionale Strategien handelt, sondern in ganz erster Linie um eine nationale Aufgabe.
Wie müsste so eine Kampagne, die Vertrauen schafft, denn kurz gefasst aussehen?
Ich persönlich, und das ist eine Erfahrung, die man als Arzt von Anfang an in seinem Studium und in seiner Laufbahn weitermacht, ist, wenn man mit Menschen über sensible Dinge redet, dann ist der allererste Punkt, dass man ehrlich sein muss, dass man sehr transparent sein muss und Vor- und Nachteile völlig neutral erklären muss. Und ich glaube, uns hilft weder weiter jetzt Menschen, die Fragen haben, die vielleicht Sorgen haben, zu verdammen und zu verurteilen. Es hilft auch nicht, jetzt blind eine Werbestrategie zu sagen, Mensch, hier ist ein neues Produkt auf dem Markt und das ist einseitig ganz toll, sondern man muss ganz transparent, offen erklären, was es mit dem Impfstoff auf sich hat, wo auch zum Beispiel leichte Nebenwirkungen dazugehören, aber nicht schlimm sind, über die man sich keine Sorgen machen muss. Dann schafft man auch Vertrauen und dann gewinnt man auch, dass die Leute sagen, ja, unter Risiko- und Nutzenabwägung verstehe ich schon, warum so eine Impfung wichtig ist und das Vertrauen darin haben, dass sie hier auch mitgenommen sind und die Dinge erklärt bekommen haben.
Ist es dafür nicht vielleicht schon zu spät? Wir stehen ja jetzt doch unmittelbar vor der Zulassung, EU-weiten Zulassung und auch vor dem Beginn der ersten Impfungen.
Also auf der einen Seite hätte ich mir persönlich sehr gewünscht, dass diese Informationskampagne viel früher gestartet wäre. Und es wäre auch richtig gewesen, dass jetzt nicht vor dem hohen Druck, vor dem wir stehen, beim Rollout damit zu starten. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja gar keine Alternative haben, die Dinge trotzdem jetzt mit der notwendigen Konsequenz anzugehen. Besser spät als nie. Und konkret ist es natürlich so, dass es dauern wird, bis auch eine so große Anzahl an Impfdosen zur Verfügung steht, dass wir überhaupt in der breiten Bevölkerung beginnen können zu impfen.
Der Notfallmediziner und Gesundheitsexperte Janosch Dahmen von den Grünen. Kaum erreichbar für vertrauensbildende Maßnahmen scheinen die erklärten Impfverweigerer, Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger, die befürchten, mit dem Impfstoff könnten Mikrochips in ihren Körper geraten oder noch Absurderes. Diejenigen, die weiterhin Abstands- und Hygieneregeln meiden wie der Teufel das Weihwasser. An sie hat sich Ethikrat-Mitglied Professor Dr. Med Wolfram Henn in einem Brandbrief gewandt, den die Bild-Zeitung heute abgedruckt hat. Der Humangenetiker ruft die Impfgegner dazu auf, doch bitte gleich einen Zettel bei sich zu tragen mit dem Text: Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen. Mit Wolfram Henn habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Henn, was war für Sie der Anlass für diese deutlichen Worte an die Adresse der Impfgegner?
Ich habe in den letzten Monaten, wie sicherlich ganz viele in der Öffentlichkeit, ein Ungleichgewicht erlebt, dass diejenigen, die die Argumente haben, nämlich die Befürworter von Impfungen, leise, gesittet, fast bis zur Unhörbarkeit brav gewesen sind. Und diejenigen, die die Argumente nicht hatten, haben sich herausgenommen, in brutalster Weise lautstark zu sein. Und ich wollte jetzt mal einmal über ein sehr weit verbreitetes Massenmedium deutlich werden und wirklich diejenigen, die aus ideologischen Gründen Impfungen verweigern, mit der Nase auf ihre eigene Inkonsequenz stoßen. Ich will da ganz stark unterscheiden zwischen Skepsis, Fragen, die gestellt werden können und sollen, das ist übrigens in diesem Bildartikelchen durchaus drin, und solchen, die einfach Fundamentalverweigerung betreiben, und die sollen auch mal deutliche Worte bekommen.
Genau, und diese deutlichen Worte, um die jetzt auch richtig zu verstehen, es geht ihnen nicht darum, dass die auf Notfallhilfe verzichten sollen, sondern?
Die sollen sich einmal hinsetzen und ein solches Schreiben formulieren und selber lesen, was sie da schreiben, nämlich die Konsequenz daraus zu sehen, wenn ich mich aus der Solidarität, denn Impfen ist eine moralische Pflicht sich selbst und anderen gegenüber, aus dieser Solidarität herausnehmen, dass sie dann fairerweise eigentlich die Konsequenzen tragen müssen, aber das werden sie am Ende nicht tun. Es werden sicherlich, wenn überhaupt, dann nur ganz wenige solches Papier formulieren. Und wenn sie es denn formulieren würden und in der Tasche hätten, würden sie es, wenn sie Atemnot bekämen, mit Sicherheit nicht aus der Tasche ziehen. Schon gar nicht wäre ich dafür, niemand wäre dafür, das wäre natürlich völlig unerträglich, irgendjemand irgendwelche Behandlungen zu entziehen. Eine Impfpflicht soll und wird es nicht geben. Der Deutsche Ethikrat hat geschrieben, schon zu den Masern, wir können von einer moralischen Impfpflicht sprechen, die aber nicht erzwungen wird. Aber moralische Pflicht bedeutet dann auch Durchdenken der Alternativen. Und wenn man keine tragfähige andere Vorgehensweise vorzuweisen hat, dann muss man sich auch schon mal deutliche Worte anhören. Darum ging es mir.
Um da jetzt mal Haltung und Position zu verstehen, wie weit reicht bei Ihnen Verständnis für, sagen wir, Skepsis, Vorbehalte? Und verstehen Sie auch Impfgegner? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, ich verstehe deren Worte, aber ich verstehe deren Inhalte nicht. Ich kann sie nicht nachvollziehen, weil die Argumente einfach nicht stimmen. Also Impfskepsis, dahingehend, dass man sagt, die Impfstoffe sind so schnell auf den Markt gekommen. Was ist da gewesen? Wie ist es dazu gekommen? Da gibt es klare Erklärungen. Und ich kann auch verstehen und nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass die neuen RNA-Impfstoffe, ich selber als Genetiker würde genau den bevorzugen, so früh rausgekommen sind, dass sie erstmal abwarten wollen. Und dann den Leuten kann man sagen, ihr braucht noch ein paar Monate abzuwarten, dann werden ja auch konventionelle Impfstoffe auf den Markt kommen und die könnt ihr ja dann nehmen. Also da gibt es kein praktisches Problem, sondern es ist am Ende eine Haltungsfrage. Es geht mir auch nicht darum, Skepsis niederbügeln zu wollen, sondern die Fragen sollen gestellt werden. Nur ein Nein ohne Angebot von dem, was man stattdessen wollen würde, das halte ich für zu kurz gesprungen und dem muss man auch was entgegenstellen.
Herr Henn, jetzt reden wir mal über das Echo auf diese klaren Worte. Welche Reaktionen erwarten Sie oder welche haben Sie bereits erhalten?
Ja, Sie können sich mein E-Mail-Konto vorstellen. Ungefähr ein Drittel, das ist genau das, was ich vorher erwartet habe, der buchstäblich Hunderten von E-Mails, die gekommen sind, klopfen sozusagen auf die Schulter und sagen, ja, endlich hat das mal jemand auf den Punkt gebracht. Und die anderen sind dann, ja, so, dass ich neue Schimpfwörter gelernt habe und so weiter. Das muss man einfach ertragen. Aber ich halte es für meine eigene moralische Pflicht als Ethiker, dann auch mal andere Wege zu gehen. Sie können sich vorstellen, dass ich in einem wissenschaftlichen Fachartikel auch etwas anders, weniger zugespitzt formuliert hätte. Aber in der Sache gehört das zu Ende Denken eigener Positionen wirklich zum fairen Verhalten dazu. Und das habe ich in letzter Zeit von den gerade lautstarken ideologischen Impfgegnern sehr vermisst.
Ethikratsmitglied Wolfram Henn über seinen Brandbrief an Impfgegner. SWR 2 aktuell um 18.17 Uhr. Die Schweiz hat es zwar nicht erfunden, aber als weltweit erstes Land regulär zugelassen, nämlich den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Er hat heute den Segen der eidgenössischen Zulassungsbehörde Swissmedic erhalten. Nicht im Notfallverfahren, sondern mit schweizerischer Gründlichkeit. Und einen Namen hat das Vakzin auch gleich bekommen.
Ein bislang völlig unbekanntes Wort wird zum Hoffnungsträger. Comirnaty.
Comirnaty, sicherlich ein wenig gewöhnungsbedürftig als Handelsname für diesen Pfizer-BioNTech-Wirkstoff.
Der dem Coronavirus nun wirksam Paroli bieten soll, so Klaus Bolte, Leiter der Abteilung Zulassung der Schweizer Behörde Swissmedic. Die hatte dem in Deutschland entwickelten Corona-Impfstoff weltweit erstmals eine reguläre Genehmigung erteilt. 2 Monate hatten sich die Swissmedic-Fachleute intensiv mit dem vorgelegten Datenmaterial aus den 3 Erprobungsphasen beschäftigt. Am Ende dann, so Swissmedic-Vizedirektor Philipp Girard, die Entscheidung zur regulären Zulassung.
Wir kommen nach der Überprüfung der vorhandenen Unterlagen zum Schluss, dass der Impfstoff sicher ist. Der Nutzen überwiegt die Risiken. Die erwarteten Nebenwirkungen sind vergleichbar mit der Grippeimpfung, können aber unter Umständen, vor allem bei der zweiten oder nach der zweiten Injektion, auch stärker auftreten.
Das betrifft allerdings nur einen Teil der Studienteilnehmer, keineswegs alle. Risiken und Nebenwirkungen, die hielten sich aber in Grenzen. Wie sie sich genau auf der Basis der in der Schweiz ausgewerteten Datenlage auswirken, machte nochmals Klaus Bolte deutlich.
Ich kann vielleicht einen unserer Harmek-Experten zitieren. Er sagt, es gibt Impfungen, die werden eher als eine Art Mückenstich empfunden. Hier ist die Reaktion heftiger. Die Reaktion hat er, einer der hier involviert war, eher mit einem Bienenstich verglichen. Und ich denke, für die große Mehrheit in der Bevölkerung dürfte es wahrscheinlich in der Mitte liegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich individuell als bei wahrscheinlich vielen anderen Impfungen, aber hoffentlich nicht ganz so heftig wie bei einem Bienenstich.
Diese Nebenwirkungen, wenn sie denn überhaupt auftreten, gingen aber sehr schnell wieder zurück, hieß es in Bern. Und überhaupt erscheinen solche Nebenwirkungen nach der Darstellung der Schweizer Impfexperten nachgerade als Klacks gegenüber der Schutzwirkung, die der BioNTech-Pfizer-Impfstoff namens Comirnaty vor einer Ansteckung biete. Klaus Bolte.
Die Wirksamkeit ist also mit knapp 95% sehr hoch, sehr viel höher, als wir am Anfang dieser Impfstoffentwicklung und am Anfang dieser Pandemie je für möglich gehalten hatten.
Dass ausgerechnet die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic nun so schnell grünes Licht im Zuge einer regulären Genehmigung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff gab, hat viele in der Schweiz und darüber hinaus überrascht. Denn noch Anfang Dezember hatte die Behörde angekündigt, dass es bis zur Zulassung noch geraume Zeit dauern werde. Nun also ging alles sehr schnell. Die Vermutung, auf seine Behörde sei Druck auf schnelle Genehmigung ausgeübt worden, wies Swissmed-Direktor Raimund Bruin aber zurück.
Es ist ja so, dass wir gesagt haben, sicher und schnell. Und die Schnelligkeit jetzt im Verlauf der letzten Tage und Wochen und vor allem in den letzten 2 Wochen ist vor allem dadurch bedingt, dass sehr viele Daten jetzt zum Schluss reingekommen sind. Und das hat schlussendlich die Grundlage für den Entscheid geliefert.
Thomas Wagner für das ARD-Studio Zürich.
Nach Informationen des SWR und der Bild-Zeitung hat die Bundesregierung am Wochenende erstmals mehrere deutsche mutmaßliche IS-Mitglieder aus kurdischen Camps im Nordsyrien zurückgeholt. Insgesamt soll es um 15 Personen gehen, darunter Frauen und Kinder. Sie sollen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes übergeben worden sein. Wie der SWR noch erfuhr, ist die Aktion schon seit Monaten vorbereitet worden. Einzelheiten von Erik Behres, SWR-Redaktion Recherche.
Ein Sprecher der Kurdenverwaltung hat dem ARD-Studio Kairo die Übergabe inzwischen bestätigt, wollte aber keine Details nennen. SWR-Informationen zufolge handelt es sich um 3 Frauen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren sowie 12 Kinder zwischen 2 und 12 Jahren. Unter den Minderjährigen sollen auch mehrere Waisenkinder sein. Die Deutschen waren im Zuge der militärischen Niederlage der Terrormiliz Islamischer Staat in kurdische Haft geraten. Deutsche Gerichte hatten in mehreren Fällen die Bundesregierung verpflichtet, IS-Anhänger mit deutschem Pass nach Deutschland zu bringen. In der nordsyrischen Stadt Qamishli kam es nun erstmals zur Übergabe einer größeren Gruppe an deutsche Behörden. Das Auswärtige Amt wollte sich gegenüber dem SWR bisher nicht zu dem Vorgang äußern.
Der Bericht von Erik Behres, SWR-Redaktion Recherche. Die USA sind von einem groß angelegten Cyberangriff getroffen worden. Hacker haben offenbar über Software des Unternehmens SolarWinds versucht, auf IT-Systeme der Regierung zuzugreifen. Dabei sollen sie die Hintertür eines Updates der zwischen März und Juni veröffentlichten Software genutzt haben. Ziel waren, US-Behördenangaben zufolge, unter anderem das Ministerium für Energie, das auch das Atomarsenal verwaltet, sowie die Ministerien für Finanzen und Handel. Dabei soll es den Hackern möglich gewesen sein, unter anderem auch interne E-Mail-Verläufe mitzulesen. Über diesen Hacker-Angriff habe ich mit dem IT-Experten Manuel Höferlin gesprochen. Er ist digitalpolitischer Sprecher der FDP. Herr Höferlin, was macht diesen Hacker-Angriff aus Ihrer Sicht besonders dramatisch?
Ja, der Angriff ist in dem Fall ja sehr perfide gelaufen. Soweit ich das verstanden habe, ist eine Plattform der Firma SolarWinds, die Orion, Software betroffen. Das ist eine Software, die dazu da ist, Netze zu überwachen, zu analysieren und zu verwalten. Und wenn man es natürlich schafft, über ein Update, das verteilt wird, alle möglichen solchen softwareverteilten Installationen von Unternehmen und Behörden zu infiltrieren, hat man auf einen Schlag im Prinzip einen sehr breit angelegten Zugriff in einer Software, die ja mit sehr viel Rechten dort läuft. Sie soll ja Netzwerkverkehre überwachen und verwalten. Und damit ist man prima in den Netzen drin. Was macht es so gefährlich?
Die US-Regierung verdächtigt Russland als Urheber. Ist es aus Ihrer Sicht plausibel?
Naja, die Infiltration einer solchen Softwarefirma, die wiederum Software an Kunden verteilt, ist nicht trivial. Dazu braucht man gewisse Ressourcen, gewisses Know-how. Letztlich ist es plausibel, dass das staatliche Angreifer beispielsweise aus Russland, aber auch immer wieder aus dem asiatischen Raum, auch aus China machen. Es gibt auch immer wieder Spekulationen darüber, ob zum Beispiel US-Nachrichtendienste selbst sich von Herstellern Hintertüren in Software einbauen lassen. Ob das im vorliegenden Fall so war, darüber will ich nicht spekulieren. Es zeigt aber doch, wie gefährlich auch so etwas sein kann. Und das wird man wahrscheinlich nur mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, die ich nicht habe, feststellen können anhand der Art und Weise, wie da eingebrochen wurde, wer das wirklich war.
Was kann man denn gegen so eine Cyberattacke überhaupt unternehmen? Offenbar gibt es ja noch gar keine Übersicht, was alles befallen ist, wie tief die Hacker in die Netzwerke eingedrungen sind. Sie haben ja eben schon geschildert, dass diese Software eben viele Rechte hat. Was kann man denn dagegen machen?
Naja, erstmal kann man selbst dafür sorgen, in staatlicher Kontrolle, dass Hintertüren sofort geschlossen werden, dass Bugs nicht offen gehalten werden, um selbst die verstaatliche Software zum Beispiel für Staatstrojaner zu nutzen. Diese Debatte ist weltweit, auch in Deutschland, auch gerade die aktuelle Woche wieder durch Veränderung der Bundesregierung jetzt vorgeschlagen, einige neue Gesetze auf den Weg zu bringen, die genau das tun oder tun können. Also da konsequent Lücken schließen und nicht offen lassen. Jede öffentliche Stelle muss dazu verpflichtet werden. Aber es wird auch immer wieder bei aller Vorsicht natürlich dazu kommen, dass Lücken entstehen, dass man irgendwo sich reinhacken kann. Und dann muss Cybersicherheit so resilient gebaut sein, also so abwehrkräftig, dass man auch nach einem erfolgreichen Angriff durch die Strukturierung und die Organisation sich schnell auch wieder Netze abkapseln kann. Das ist wichtig. Da wird oft nicht drauf geachtet. Und zuletzt zeigt der Vorfall, das finde ich besonders dramatisch, man glaubt ja jetzt auch gerade bei der Diskussion zum Beispiel um die 5G-Netze, man könne immer gucken, ob Updates Schadsoftware enthalten oder nicht. Das war in dem Fall ja immer ein Argument. Das zeigt jetzt, das geht offensichtlich nicht. Wenn zig Behörden der USA nicht erkennen, dass ein Update von SolarWinds Schadsoftware enthält, einen vertrauenswürdigen Anbieter erstmal aus dem eigenen Land, dann zeigt das, wie wenig man da reingucken kann und wie genau man doch dann die IT-Sicherheit im eigenen Haus gestalten muss.
Nicht nur US-Behörden benutzen ja die Software von SolarWinds, auch die NATO nutzt sie. Es heißt aus Brüssel, es gebe da bislang keine Hinweise auf ein Eindringen. Wie sieht es bei uns aus? Gibt es da, ist da SolarWinds irgendwo, wird die irgendwo eingesetzt?
Ich habe darüber noch keine Kenntnisse. Ich habe aber gerade gestern die Bundesregierung dazu befragt über eine Befragung. Als Abgeordneter kann ich ja die Bundesregierung Fragen stellen. Ich habe aktuell abgefragt, ob Ministerien oder Behörden des Bundes SolarWinds-Software einsetzen. Und ich bin gespannt auf die Antwort.
Sagt der IT-Experte und digitalpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin.
SWR 2. 2 Minuten mit Laura Koppenhöfer.
Willkommen zurück im Lockdown. Fast hätten wir vergessen, wie es dort ist. Oder besser gesagt verdrängt. Doch noch bevor es richtig losging, war alles wieder da. Die Mails von der Kita. Nein, man wisse nicht, wie es weitergehe. Man warte auf Vorgaben. Die leeren Innenstädte. Die wieder stärkere Gereiztheit bei politischen Diskussionen. Die Häufung bedenklicher Videos in manchen Chats. Ebenso die mahnender Politikerappelle. Ein paar Lockdown-Phänomene sind neu. Hamsternde Heimwerker, die noch schnell 4 Farbeimer und 5 Sperrholzplatten in den Kofferraum stapeln, weil diesmal auch die Baumärkte überall zu sind. Oder Panik-Weihnachtskäufe. Vergiss Klopapier. Geschenkpapier war die begehrte Beute vorm Winterlockdown. Manches ist diesmal einfacher. Das Zuhausebleiben fällt bei einstellig kalter Dunkelheit leichter und fördert unter Umständen sogar vorweihnachtliche Besinnlichkeit. In Sachen Notbetreuung gilt Arbeit als Arbeit, unabhängig von Systemrelevanz und Präsenzpflicht. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz bleiben Kitas sogar im Regelbetrieb. Beides erspart Eltern die abstruse Situation, im Homeoffice Kleinkinder zu betreuen oder am Wickeltisch Telefonkonferenzen zu leiten. Anderes ist dagegen eher schwieriger. Das Alleinsein fällt bei einstellig kalter Dunkelheit nicht zwingend leichter, was die kontaktbeschränkte Einsamkeit noch verstärken kann. Und gab es zur Lockdown-Premiere eine breite digitale Experimentierfreude, Treffen aller Art in den Videochat zu verlegen, haben genau das viele mittlerweile satt. Aus Neugier wurde Müdigkeit, die viele ja auch gegenüber den Maßnahmen verspüren. Oft wohl wissend, dass die angesichts aktueller Todeszahlen das kleinere Übel darstellen. Zum Schluss das vielleicht prägnanteste Déjà-vu. Wieder gibt es ein Datum, an das sich alle klammern. Damals war es zunächst der 20.04., jetzt der 10.01. Durchhalten, dann wird's besser. Doof nur, dass es schon jetzt laut aus dem Hinterkopf ruft, vergiss es, wird nix. Genauso wenig wie der November-Teil-Lockdown nur im November war. Genauso wenig wie es nicht wieder passiert ist, den Einzelhandel und die Friseure zu schließen, wie von Gesundheitsminister Spahn wörtlich versprochen. Und wie Kitas und Schulen als letztes zugemacht wurden, wie vielfach versprochen, sondern zeitgleich mit IKEA und Mediamarkt. So schwierig zuverlässige Perspektiven in einer dynamischen Pandemie sind, so schädlich ist es, immer wieder Ankündigungen zu machen, die am Ende nichts wert sind. Die eigentlich heilsamen Versprechen haben so ihre Heilkraft verloren. Aber bei allem Déjà-vu-Gefühl, etwas ist ganz anders. Diesmal haben wir einen Impfstoff vor der Nase. Und das war lange so unwahrscheinlich, dass es niemand versprechen wollte.